Und aus dem Weihnachten der Bibel wurde das Fest der Liebe, so Stück für Stück. Und das bildet sich in allem ab, was die populäre Kultur von Weihnachten ausmacht. Ich will das überhaupt gar nicht schlecht reden. Ich will es einfach nur zeigen. Es bildet sich in allem ab und es bildet sich eben auch und vor allem in populärer Musik ab.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Mehr als Last Christmas und Stille Nacht, dem Weihnachtsgefühl auf der Spur, das Advents- und Weihnachtsspecial bei Mit Herz und Haltung. Heute Rocking Around the Christmas Tree, die Weihnachtsbotschaft im Pop. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herde-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, hallo. Ja, jetzt im Advent haben wir jede Woche hier im Podcast Weihnachtslieder genauer unter die Lupe genommen. Und nun ist der vierte Advent erreicht, aber einige der Stücke mit den höchsten Ohrwurmqualitäten, die fehlen noch. Ich sag nur Last Christmas oder All I Want for Christmas is You oder Driving Home for Christmas. Weihnachtspop-Songs sind in dieser Zeit des Jahres quasi unausweichlich. Die einen lieben's, die anderen rollen schon beim Gedanken an Last Christmas nur mit den Augen. Tatsächlich hat Weihnachtspopmusik einen schweren Stand. Für manche ist sie der Inbegriff von Kitsch und religiös-musikalische Menschen bringen sie oft mit der Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes in Verbindung. Und doch gibt es dieses erfolgreiche Genre von jahreszeitlich geprägten Rock- und Popsongs wie zu keinem anderen Anlass im Jahr und viele lieben Weihnachtspop einfach aus ganzem Herzen. Als heutigen Gesprächspartner darf ich deshalb quasi als Finale unseres diesjährigen Advents-Specials Dr. Michael Winkelmann in unserem Podcast begrüßen. 2023 erschien der von ihm herausgegebene Band Last Christmas – Weihnachten in der Popmusik im Verlag Herder. Und der versammelt Essays von zahlreichen Theologinnen und Religionspädagogen zu weihnachtlichen Charterfolgen der letzten Jahrzehnte. Und ihr findet das Buch natürlich verlinkt in unseren Shownotes. Alle Autorinnen und Autoren eint die Überzeugung, dass auch ein Popsong die Weihnachtsbotschaft transportieren kann. Und wie das genau aussieht, das hören wir gleich. Dr. Michael Winkelmann ist seit kurzem als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik der Religionslehre für Katechetik und Religionspädagogik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt tätig. Zuvor war er als Referent für Programmentwicklung in Studium und Lehre an der Katholischen Uni tätig. Und wir finden es schön, dass Sie trotz Büroumzug und Kistenpacken mit uns heute musikalisch in Weihnachten einsteigen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Herr Dr. Winkelmann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Winkelmann, Ausgangspunkt Ihres Buchs ist ja, dass es im Weihnachtspop im Regelfall überhaupt nicht wirklich um die Weihnachtsgeschichte geht oder um christliche Motive, die mit dem Fest so in Verbindung stehen. Worum geht es denn in den Popsongs, die sich um Weihnachten drehen, stattdessen? Und warum ist gerade Weihnachtspop so ein erfolgreiches Genre?
Ich würde sagen, es geht in Weihnachtspopmusik um alles andere. Es geht, wie Sie gerade schon gesagt haben, nicht in erster Linie um die christliche Botschaft, wiewohl die auch aufscheint, also in bestimmten Popsongs, aber größtenteils spielt das keine Rolle. Was eine Rolle spielt, sind Dinge wie nach Hause kommen, Dinge wie Schnee, eine Winterlandschaft, Dinge wie Familie und Liebe. Und das ist nicht nur so ein Gefühl, das ich habe, dass Sie, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht haben, dass es darum gar nicht so geht, um die christliche Botschaft, sondern um diese Schlagworte, die ich gerade eben genannt habe, sondern man kann es auch belegen. Und das habe ich mal gemacht. Ich habe einen großen Textkorpus von Weihnachtsliedern erstellt. Das ist ganz praktisch, dass es die Billboard-Charts gibt in den USA und dass die Billboard-Charts einen Service zur Verfügung stellen, bei dem man Chartlisten über Jahrzehnte hinweg zurückverfolgen kann.
Genau, das ist quasi die Mutter aller Hitparaden, ne, wenn man so will, die Billboard-Charts in den USA, die seit vielen, vielen Jahrzehnten im Grunde tracken, welche Lieder wie erfolgreich sind.
Richtig, genau. Und auf der Homepage der Billboard-Charts hat man die Möglichkeit nachzugucken, was war denn Weihnachten 1963 Platz 1? Und das habe ich mal gemacht und habe mir die Liedtexte angeschaut. Und da sieht man eben den Beweis dafür, dass zwar Christmas das häufigste Wort ist, das in Christmas-Songs vorkommt, dass es danach aber ganz schnell in das Wortfeld Winter, Liebe, nach Hause kommen geht. Und ich habe eine Theorie, warum es so ist, und die gefällt mir ganz gut. Die würde ich mal vorstellen.
Dann hauen Sie raus, natürlich.
Ja. Ging es lange Zeit Weihnachten um Liebe in der Vertikalen, nämlich Gott wird Mensch, in Jesus Christus ein unverdientes Geschenk. Warum? Aus Liebe zu den Menschen. Liebe in der Vertikalen. Von Gott zu den Menschen.
Das ist das, was wir halt aus vielen, vielen klassischen Weihnachtsliedern natürlich kennen, ne? So die das Weihnachtsgeschehen einfach aufgreifen.
Ja. Genau. Und das ist das, was Weihnachtslieder in der Kirche thematisieren, zum Beispiel. Dann kam die Reformation, dann kam Martin Luther, der hat den Geschenkebrauch vom Nikolaustag auf den Weihnachtstag verschoben, so, hatte Gründe, auf die wir jetzt nicht im Detail eingehen müssen. Und dann hatte man schon mal so ein Fest des Schenkens, das so langsam entstanden ist. Und dann kam im 19. Jahrhundert Biedermeier und der Rückzug ins Private, und das Fest Weihnachten hat sich so Stück für Stück, also nicht erst im 19. Jahrhundert, aber das war so der Höhepunkt, so Stück für Stück von der Kirche ins Wohnzimmer verlagert. Das ist auch die Zeit übrigens, in der Klaviere durch industrielle Fertigung so erschwinglich geworden sind, dass sie in gehobenen bürgerlichen Haushalten zu finden waren. Was dazu geführt hat, dass es zum Beispiel weihnachtliche Klavierliteratur für höhere Töchter gegeben hat, die man so einfach spielen konnte, und wo es nicht mehr um die christliche Botschaft ging, sondern darum, ein heimeliges Gefühl ja von Nähe, von Zusammenhalt zu vermitteln. Es wurde also so Stück für Stück die vertikale Liebe, das ist das vertikale Liebesgeschehen an Weihnachten, so in die horizontale verlagert.
Also mehr so von zwischen Himmel und Erde in so in die Breite, die zwischenmenschliche Breite rein, so dieses, was zwischen uns Menschen und wie wir uns wohlfühlen und so eine gewisse,
genau,
so ein Zuhause sein, so ein bisschen eine Heimeligkeit und so.
Genau. Und aus dem Weihnachten der Bibel wurde das Fest der Liebe, so Stück für Stück. Und das bildet sich in allem ab, was die populäre Kultur von Weihnachten ausmacht. Ich will das überhaupt gar nicht schlecht reden. Ich will es einfach nur so zeigen, es bildet sich in allem ab, und es bildet sich eben auch und vor allem in populärer Musik ab.
Es geht also viel um das Zuhause sein und so die menschlichen Vollzüge, alles, was wir so an Leben, Leid und Freude haben, das passiert eben auch in der Weihnachtszeit und da halt besonders intensiv. Und wir haben uns in der Vorbereitung einen Song angeguckt von Taylor Swift. Die ist ja der Star der Stunde schlechthin und wurde auch in diesem Jahr bei unserem Podcast ausführlich besprochen. Und Taylor Swift hat 2019 ein Stück geschrieben, das hieß Christmas Tree Farm. In dem wird eine winterliche Idylle beschrieben, aber durchaus auch Wünsche an eine gelingende Beziehung. Da heißt es zum Beispiel: Mistakes are forgiven, also Fehler werden verziehen. Es blitzt also dann doch so gelegentlich, ja, was Christliches auf, oder zumindest so Bruchstücke, die im weitesten Sinne, könnte man sagen, eine christliche Botschaft transportieren. Oder interpretieren wir da schon wieder zu viel rein und das ist doch eher ein säkulares Weihnachtslied?
Ich persönlich würde sagen, würd schon eher sagen, es ist ein säkulares Weihnachtslied. Mhm. Also vielleicht vorneweg, ich kannte das Lied nicht. Ich habe es mir zur Vorbereitung hier angehört, habe direkt Anknüpfungspunkte daran, weil ich nämlich in der Familie den Besitzer einer Christmas Tree Farm habe.
Ah, okay.
Und da geht's für mich schon mal los. Es ist in erster Linie unfassbar viel Arbeit, so eine Baumschule für Weihnachtsbäume zu haben. Und das wird in dem Lied so gar nicht deutlich. Darum geht es natürlich in dem Lied auch nicht. Aber was ich hochinteressant fand: die Eltern von Taylor Swift waren ebenfalls Besitzer einer Christmas Tree Farm. Wir haben ja also vor allem einen biografischen Zugang. Und wenn wir das Video angucken, das kann ich jedem und jeder nur empfehlen, das zugehörige Musikvideo mal anzuschauen. Das besteht aus Heimvideoaufnahmen der jungen Taylor Swift. Man sieht da, wie die ihre erste Gitarre geschenkt bekommt. Was das geführt hat, wissen wir alle. Und für mich ist dieses Lied schon ein Beispiel dafür, wie sich Weihnachten in der Vertikalen stattfindet. Ja, Mistakes are forgiven, aber ich würde nicht so weit gehen, dass in den Kontext christlicher Botschaft zu stecken, sondern einfach in das Bedürfnis nach Harmonie an diesem Tag oder an diesen Tagen.
Uns sind in der Vorbereitung bei den Songs generell aufgefallen, dass es ja wirklich so verschiedene inhaltliche Kategorien gibt. Manche zeigen einfach Weihnachten als Familienfest, Liebe, Geborgenheit, was Sie gerade schon angedeutet haben. Dann gibt es ja durchaus auch so, ja, Songs, die so ein bisschen die politische Sprengkraft von Weihnachten irgendwie ins Feld rücken, auch so Charity-Songs und so. Dann wieder andere wollen einfach Spaß machen, das ist dann so Fun und Jingle Bells und gute Laune. Und dann gibt es durchaus auch so Anti-Weihnachtssongs, ne? Oder Songs, die Weihnachten so ein bisschen kritisch beäugen. Wenn Sie jetzt so eine Art Katalog oder eine Playlist zusammenstellen müssten, wo Sie sagen, es braucht so die wichtigsten Vertreter der jeweiligen Genres, könnten Sie uns mal so ein paar Songs nennen, von denen Sie meinen, also wenn wir über Weihnachten im Pop reden, dürfen wir an diese diesen Songs auf keinen Fall vorbeiziehen.
Ja, das kann ich gerne machen.
Dann fangen wir einfach ganz locker mal mit dem an, was wir gerade schon eingangs gesprochen haben. So diese klassischen gute Zeit, Heimeligkeit, Weihnachten als ein tolles, säkulares Gefühl.
Mhm. Möchte ich mit einem Lied starten, das gleichzeitig das allererste jemals auf einen Tonträger gebannte Weihnachtslied ist. Wir befinden uns noch nicht im Bereich des Pop, weil man in der Popularmusikforschung sagt, dass das so in den 50er Jahren erst losgeht. Und wir reden hier vom Ende des 19. Jahrhunderts, je nach Aufnahme 1896, 1898. Und dieses Stück ist Jingle Bells.
Tatsächlich.
Ist tatsächlich Jingle Bells das erste Weihnachtslied, was jemals auf einen Tonträger gebannt wurde, auf eine Edison-Walze, erfunden von Thomas Edison, also noch vor Schallplattenzeiten, also das sind so braune Wachswalzen. Und das ist deshalb hochinteressant, weil erstens Jingle Bells nichts mit Weihnachten zu tun hat, 0,0. Jingle Bells ist ein Schlittenlied. Das war ein Genre zur damaligen Zeit.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Das ist erstmal nichts mit Weihnachten, ja.
Genau, es transportiert aber ein Gefühl, ja, darauf haben sie ja angespielt vorher, es transportiert ein Gefühl, nämlich so ein winterliches, fröhliches Gefühl von Gemeinschaft. Das ist der erste Grund, warum ich sage, Jingle Bells, da müssen wir starten und auch mit dieser Aufnahme. Der zweite Grund dafür ist, wenn ich Sie jetzt fragen würde, welches Instrument, welches Geräusch darf in keinem Weihnachtslied fehlen?
Na dann genau diese Jingle Bells, ne? Diese Schellenkranz-Geschichten so, oder?
Sleigh Bells, genau.
Ja, Sleigh Bells,
genau. Bells heißen die, genau, also so nennt man die in der Musik. Und sie finden auf dem allerersten Weihnachtslied, das jemals aufgenommen wurde, schon diese Sleigh Bells. Also von Song 1 an haben wir dieses eine Instrument, das aus jedem Musikstück Weihnachten macht. Deswegen, das wäre der erste Song, den ich zum Hören und zwar auch genau in dieser Version empfehlen würde.
Sehr gut, das ist notiert. Wir haben ja tatsächlich eine Playlist, wo wir auch schon ganz viele Songs reingepackt haben aus den letzten Folgen. Und natürlich befüllen wir die auch heute noch mit all dem, was wir heute hier besprechen. Und natürlich versuchen wir auch möglichst diese Originalaufnahme, wenn es die denn bei Spotify oder YouTube gibt, damit reinzupacken. Machen wir mal weiter. Von Jingle Bells und von diesem Weihnachten ist eigentlich gar nicht wirklich Thema. Gehen wir mal hin zu ja vielleicht doch etwas politischerem Lied. Gut, es gibt ja durchaus auch Songs, die im weitesten Sinne Weihnachten zum Anlass nehmen, um eine Botschaft zu transportieren, die sowas gesellschaftskritisches oder gesellschaftsrelevantes hat, oder?
Da würde ich zwei Lieder nennen. Die eine ist sehr bekannt, nämlich von John Lennon und Yoko Ono, Happy Christmas. Das wirkt wie ein fröhliches Weihnachtslied, wenn man so nicht genau auf den Text hört. Das ist allerdings zu Zeiten des Vietnamkriegs entstanden und ist ein Antikriegslied.
Ist das dieses War is Over?
Ja,
ist das
genau.
Ja, genau. Ne?
Ja, genau. Ist ein Antikriegslied und verknüpft die Weihnachtsbotschaft dann wiederum schon mit was ganz explizit Christlichem, nämlich mit als auf dem ganzen Erdkreis Frieden war. Also das ist eines der berühmtesten so sozialkritischen Weihnachtslieder. Und ich möchte noch eins hinzufügen von Joan Baez, Where Are You Now, My Son? Ein knapp 20-minütiger Song, der startet mit Originalaufnahmen von US-Bombenangriffen auf Hanoi, glaube ich. Joan Baez war während der sogenannten Christmas Bombings im Vietnamkrieg, also da wurde über Weihnachten wurde Vietnam bombardiert, war Joan Baez in Vietnam und hat dort als Friedensaktivistin, wollte die da eigentlich sein, und ist in diesen Bombenhagel gekommen, hat das überlebt und danach ein Lied draus gemacht. Das ist deshalb ein Weihnachtslied, weil es also erstens mit dieser Sohn-Metapher spielt und weil es zweitens eben originale Tonaufnahmen aus einem Weihnachten im Krieg produziert. Ist ganz sicher nichts, was man sich am 24. Dezember unterm Tannenbaum anhört, weil es einfach zu stark ist. Ich habe das mit Studierenden vor kurzem in einer Lehrveranstaltung angehört und es war totenstill danach. Also es ist wirklich nichts, was so die heimelige Weihnachtsbotschaft transportiert. Aber das war ja gerade auch nicht die Frage, sondern das war die Frage, was sind Songs, die sozialkritische Themen aufgreifen. Und da ist das für mich ein Paradebeispiel.
Würde in diese Kategorie auch dieses Do They Know It's Christmas passen, dieses Charity-Lied aus den 80ern? Das war ja eigentlich auch mit so einer politischen Komponente, oder?
Ja, dieses Lied, Do They Know It's Christmas, passt ganz sicher auch in diese Kategorie rein. Ich persönlich nehme Joan Baez und John Lennon und Yoko Ono ihre Botschaft aber viel mehr ab als dieser riesigen Gruppe Stars.
Die nächste Kategorie, die ich genannt hatte, waren einfach nur Songs, die irgendwie in so einem Weihnachtssetting spielen und Spaß machen. Songs, die einfach Fun zu Christmas postulieren.
Da sind wir in einem Bereich, wo es ganz viel gibt. Mir liegt einer auf der Zunge. Ich sag den einfach mal, Nerf Herder. Nerf Herder, eine amerikanische Punkband, hat auch ein Weihnachtsalbum gemacht. Und die haben ein Lied, das heißt I Got a Boner for Christmas. Und was da geschenkt wird, können Sie sich vorstellen.
Ich übersetze das mal jugendschutzkonform. Da hat jemand eine, freut sich sehr, hat eine Erektion zu Weihnachten. Ist es das doch eigentlich, ne?
Ja, genau, das ist es. Ja, das trifft's. Und und die wird verschenkt. Ist jetzt vulgär, ja, wie es im Punkrock oft ist, ja, aber da geht's auch in gewisser Weise in, also es ist so eine Mischkategorie. Es geht schon auch ein bisschen darum, sich darüber lustig zu machen, aber gleichzeitig kommt auch der Punk nicht daran vorbei, sich zu Weihnachten zu verhalten. Und wenn die sich schon verhalten wollen, dann soll es lustig sein. Dann soll da Scherze gemacht werden.
Das haben wir ja ein bisschen so wie einen roten Faden gerade, ne? Weihnachten ist quasi das Setting, an dem keiner, nicht mal der überzeugteste Punk, irgendwie dran vorbeikommt. Und natürlich fließt das auch ein, auch wenn es natürlich absolut nicht um Weihnachten wahrscheinlich in dem Lied geht. Ja.
Mhm. Und auf die Spitze getrieben ist das im Death Metal zum Beispiel, in dem wir Weihnachtslieder mit blasphemischen Texten finden.
Ah ja, okay, sowas gibt's auch, ja.
Also ich bin kein großer Experte für den Metal-Bereich, aber da ist doch auch sehr viel antikirchliche Ressentiments und so. Und sogar dort kommt man nicht drum rum. Da verhält man sich irgendwie zu diesem Genre.
Das passt dann auch schon zu dieser letzten Kategorie, die ich eigentlich so genannt hatte, ne? So mit so Anti-Weihnachts-Songs oder Lieder, die dezidiert eigentlich ja Weihnachten so ein bisschen runtermachen oder einfach als Kulisse nehmen, um einfach mal die Meinung gegen Kirche oder gegen irgendwelche Konventionen zu sagen.
Also das spielt, also ist definitiv das, was ich gerade eben genannt habe. Das Album heißt auch so Death Metal Christmas. Da ist zum Beispiel We Three Kings, berühmte US-amerikanische Kirchenlied, so das erste Kirchenlied, das so im englischsprachigen Raum dann so um den Globus gewandert ist. Das wird gecovert, aber halt mit antikirchlichen, blasphemischen Texten. Das wäre so das eine, was mir einfallen würde. Und was anderes, wenn ich nochmal auf Happy Christmas, John Lennon, Yoko Ono zurückkommen darf. Es gibt eine Coverversion, die ist vergangenes Jahr erschienen von Flake. Flake ist der Keyboarder der Band Rammstein und der hat ein Weihnachtsalbum veröffentlicht, Flake feiert Weihnachten, in dem er dieses Lied gecovert hat, mit erst nur Klavier und dann hartem deutschen Akzent. Also er singt Englisch, aber er singt Berlinerisch. Englisch, ja. Und in Kombination bei Popmusik, finde ich jedenfalls, müssen wir uns immer auch die visuelle Komponente dazu denken. Wie wird das jetzt im Internet auf sozialen Medien produziert? In der Kombination mit dem Video, in dem so an Wehrmachtssoldaten angehauchte Soldaten im Schützengraben sind, ist das für mich, also verkehrt das für mich auch die Botschaft dieses Liedes ins Gegenteil.
Uns ist in der Vorbereitung eine These von Ihnen einfach hängen geblieben, die wir irgendwie gut fanden. Weihnachtspop sei, sagen Sie, sowas wie die Sahnehaube auf der Torte unserer jahrhundertealten Weihnachtstradition. Das ist ja jetzt so gar nicht kulturpessimistisch. Ich habe das ja eingangs angedeutet, es gibt Menschen, die können das überhaupt nicht hören, so diesen ganzen Weihnachtskram. Und Sie sagen aber, nee, das ist irgendwie so die Sahnehaube, wie gesagt. Erklären Sie mal, was Sie damit meinen, bitte.
Ja, gerne. Also zuerst mal, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern dieses Bild der dreistöckigen Torte oder das Bild der Torte stammt von Bruce David Forbes. Das ist ein amerikanischer Religionswissenschaftler und der beschreibt die großen Feste, die in den USA gefeiert werden. Weihnachten, Thanksgiving, der Valentinstag und so. Also diese großen Feste beschreibt er mit dieser Tortenmetapher. Und auf Weihnachten angewendet geht die ungefähr so. Die unterste Schicht der Torte, die bildet saisonale Feierlichkeit, die immer schon da waren. Ja, wir denken an den Mithraskult, ja, wir denken an Wintersonnenwendfeiern und so, die nun mal so um den 21. Dezember herum stattfinden. Die zweite Schicht transformiert dann diese Feierlichkeiten christlich. Das Christentum kommt und auf einmal feiern wir Weihnachten. aber ich habe es vorher erwähnt, in der Vertikal. Ja, wir feiern Weihnachten so, wie wir in der Bibel von Weihnachten lesen. Ja, Christus ist geboren.
In diesem Gott-Mensch-Kontext, ja genau.
Genau, im Gott-Mensch-Kontext. Und jetzt kommt die dritte Schicht, beziehungsweise die Verzierung, die Sahne. Ja, und das sind dann popkulturelle Transformationen dieser Weihnachtsbotschaft. Das ist der heilige Nikolaus, der zum Weihnachtsmann wird. Aber das ist eben auch populäre Musik, die Weihnachtsbotschaft wieder transformiert. Und da gibt es eben, und deswegen gefällt mir die Metapher so gut, da gibt es zu viel Zucker, das kennen wir alle. Ja, so ein Kuchen schmeckt nicht mehr, wenn er komplett zugekleistert ist. Ja, da gibt es zu viel. Also für mich persönlich, All I Want for Christmas is You, ja, ist too much, ja. Oder auch Last Christmas, ja, ist für mich persönlich ein bisschen zu viel. Und da gibt es Songs, die haben genau die richtige Menge an Sahne auf der Torte, an Kirsche auf der Sahne. Last Christmas ist für mich ein eingängiger Song, aber ist in diesem Bild für mich irgendwie Zuckerguss ohne Torte.
Ja, da streiten sich ja eh die Geister, ob das überhaupt ein Weihnachtslied ist. Es passiert ja wirklich nur zu Weihnachten, aber die ganze Story könnte auch eigentlich einfach nur in einem ganz normalen Winterurlaub passiert sein, ne?
Genau, es hat gar nichts, oder es könnte auch, es gibt das Gerücht, dass der, es ist nicht belegt, aber es gibt das Gerücht, dass George Michael Last Easter geschrieben hat und da eigentlich über Ostern schreiben wollte. Ist ein nicht belegtes Gerücht, ist wohl tatsächlich auch nicht so gewesen, aber es zeigt, es geht nicht um Weihnachten. Das Besondere ist, also eigentlich liegt der Fokus auf Last, nicht auf Christmas, sondern auf Last, weil Last Christmas ist immer das vergangene Weihnachten. Deswegen bleibt dieser Song auch neben seiner eingängigen Melodie und so bleibt immer aktuell, ja, weil es geht nicht um das aktuelle Weihnachten, nicht um das Weihnachten der Zukunft, sondern es geht um letztes Jahr und da können wir uns alle dran erinnern. Aber ich war gerade bei dieser, also bei dieser Tortenmetapher.
Ja. Entschuldigung, ja, Wham hat uns abgelenkt, ja.
Ja. Also wenn ich ein paar Beispiele nennen darf. Der Musiker und studierte Jazzpianist Chili Gonzalez zum Beispiel hat in der Corona-Pandemie ein Weihnachtsalbum veröffentlicht und das A Very Chilly Christmas genannt und dort ohne Stimme, ausschließlich Klavier, wie gesagt, der ist studierter Pianist, Weihnachtslieder in Moll vertont. Er hat in einem Interview gesagt, Weihnachten ist für ihn schon immer Zeit der Reflexion, Zeit der Melancholie und auch Zeit der Trauer. Und wenn wir uns jetzt vor Augen halten, das erste Corona-Weihnachten, ein Weihnachten der Abstandsgebote, ein Weihnachten der Unsicherheit, da hat dieses Album, also zumindest mich persönlich, sehr, sehr berührt. Und viele, also ich habe so aus, wenn man sich so ein bisschen umhört, ist das für viele echtere Weihnachtsmusik als das, über das wir gerade eben gesprochen haben. Und hochinteressant, Chili Gonzalez ist Kanadier, lebt zwar seit langem in Deutschland, aber ist Kanadier und auf diesem Album ist zum Beispiel Maria durch ein Dornwald ging drauf, in einer sehr schönen Solo-Piano-Version.
Das ist interessant, dass Sie das sagen mit diesem Weihnachten in Moll und diese unerwartete Weihnachtsmusik. Ich gebe zu, mir geht es sogar bei meinen absoluten Lieblingskünstlern so, dass ich mit den Augen rolle, wenn die mit Weihnachtsmusik um die Ecke kommen. Also es gibt zum Teil Bands, die ich mag und dann bringen die dann doch irgendwann im Laufe ihrer Karriere ein Weihnachtsalbum raus. Und ganz oft denke ich mir, so muss denn das sein? So, ne? Weil das wird dann doch selbst bei den Künstlern manchmal zu süßlich. Da ist mir das dann eben zu viel Kirsche auf der Sahne. Und umso schöner ist es ja, wenn das dann doch mal gelingt, wenn also sogar ein Weihnachtssong irgendwie funktioniert, eben weil er nicht so in diese völlige Klischeekiste greift. Mhm. Also danke für diesen Tipp mit Chili Gonzalez. Sie haben einen Song, beziehungsweise drei Songs, um genau zu sein, die Sie sehr genau untersucht haben und die Ihnen sehr am Herzen liegen in Ihrem Buch. Die haben den gleichen Titel. Und zwar heißen die Songs Star of Wonder und spielen damit natürlich auf ein Motiv aus der Weihnachtszeit und aus der Weihnachtsgeschichte an, nämlich den Stern über Bethlehem. Welches dieser drei Stücke, die Sie da ansprechen, gefällt Ihnen am besten? Wir hätten da zum einen das Stück Star of Wonder der Pianistin und Sängerin Tori Amos, dann das des christlichen Popstars Phil Wickham und dann noch eins aus der Feder von Indie-Songwriting-Legende Sufjan Stevens.
Also mein absolutes Lieblings-Weihnachtslied, möchte ich sagen, nicht nur von diesen dreien, sondern grundsätzlich ist Star of Wonder von Sufjan Stevens.
Sufjan Stevens, ja.
Ja. Vielleicht zu Sufjan Stevens ein, zwei Sätze. Das ist ein Indie-Musiker vor so 15, 20 Jahren oder so eine Zeit lang sehr erfolgreich gewesen, immer noch recht erfolgreich.
Unfassbarer Output, ne? Der hat eine Zeit lang ja wirklich gefühlt jeden Monat Alben rausgebracht und so. Ja.
Genau, extrem kreativ, extrem ja großer Output, haben Sie gerade schon gesagt. Und wenn man sich ein bisschen nur mit seinem Werk beschäftigt, stellt man fest, da gibt es sogar Internet-Memes darüber. Also wie funktioniert ein Sufjan Stevens-Song? Melancholische Stimme, Gitarrengezupfe und irgendwann heißt Jesus, Abraham und so. Also Sufjan Stevens setzt sich mit Religion auseinander und zwar ganz ernsthaft. Sufjan Stevens sammelt Kirchengesangbücher und nimmt die als Inspiration für seine Musik. Und er macht seit Jahrzehnten Weihnachtsmusik. Es gibt mittlerweile zwei Compilations, in denen Sufjan Stevens Weihnachtsmusik veröffentlicht ist. Das sind mehrere Stunden Weihnachtsmusik, Coversongs, sehr geschmackvolle Coversongs und Eigenkompositionen. Und das Interessante finde ich die Eigenkompositionen. Und Star of Wonder ist eine von ihnen. Setzt sich auseinander mit dem Stern von Bethlehem, mit einem zentralen Symbol des Weihnachtens der Bibel. Und das aber nicht wie zum Beispiel Phil Wickham, den Sie auch erwähnt haben, so mit so einer In-Your-Face-Botschaft. Ja. Phil Wickham ist christlicher Lobpreismusiker. Also da ist die Botschaft ganz klar, hat auch alles seine Berechtigung. Aber Sufjan Stevens macht es viel subtiler, mit einem ganz stark chiffrierten Text, den ich bis heute nicht vollständig verstanden habe. Also das sind Textzeilen, die erschließen sich mir einfach nicht. Und das ist so spannend, dass man merkt, hier hadert auch jemand mit seiner Gottesbeziehung. Das merkt man vielen Texten von Sufjan Stevens an und diesem Text eben auch. Und hier möchte aber jemand seine Beziehung zu Gott nicht loslassen. Das wird alles in diesem Song deutlich, der in kein Radioformat passt, weil er 7 Minuten lang ist, weil es über eine Minute lang dauert, bis überhaupt mal der Gesang losgeht und dann eben so ein stark chiffrierter Gesang mit einer der wunderschönsten Gottesbezeichnungen, die ich so kenne, Wonderful Know-It-All.
Oh,
also
schön.
Der wunderbare Besserwisser, ja, gefällt mir total gut. Also mit solchen Begriffen, mit solchen Symbolen und Chiffren jongliert Sufjan Stevens. Und deswegen gefällt mir dieses Lied so gut. Und wenn man dann so ein bisschen weiterschaut in den weiteren Weihnachtslied-Kosmos dann von Sufjan Stevens, dann stellt man fest, dass da eigentlich eine Perle nach der anderen da ist.
Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich wollte Ihnen jetzt eigentlich als kleines Gegengeschenk sozusagen sagen, welcher mein Lieblingspopsong ist. Und der kackt aber völlig ab inhaltlich gegen das, was Sie gerade gesungen haben. Und zwar ist das Christmas in L.A. von den Killers zusammen mit einer Band namens Doors, die ich sehr mag, D-A-W-E-S. Und da geht's halt um Weihnachten in L.A. Also so genau so Weihnachten, wie ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ne? Mit Another Picture of Sangria und es ist halt Sonne und überhaupt nicht in der Tiefe von Sufjan Stevens, aber auch ein schönes Lied. Und bei der Gelegenheit nutze ich einfach mal mein Privileg als Moderator und bitte darum, dass auch dieses Lied auf unsere Playlist mitkommt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Okay, zum Schluss müssen wir noch oder sollten wir noch über einen Song sprechen, der uns auch sehr am Herzen liegt und der auch irgendwie zu Weihnachten passt, obwohl er so, ja, wie soll ich sagen, so anders ist. Und das ist ein Song von den Pogues, Fairy Tale of New York. Für mich auch noch einer meiner liebsten Weihnachtssongs. Haben Sie eine Meinung zu dem? Das ist ja eigentlich auch in so einem Punk-Irish-Folk-Rock-Setting Shane McGowan, der das singt. Und es geht ja da auch da überhaupt nicht um das klassische Weihnachtsfest, aber es ist für viele auch ein wichtiger Weihnachtssong.
Also dieses Lied ist mir, vor allem weil meine Mutter Pogues-Fan ist und andere Verwandte auch, also schon ganz lange ein Begriff und also ganz lange auch Teil von Weihnachten für mich persönlich. Ganz kurz die Handlung zusammengefasst. Weihnachten beginnt in der Ausnüchterungszelle. Es ist ein Duett zwischen ein Duett zwischen einem Ehepaar, ja, einem Ehepaar, das offensichtlich nicht glücklich ist. Also da werden sich Schimpfwörter an den Kopf geworfen, singend.
Scumbag, Maggot, das ist echt, da geht's zur Sache, ja.
Wie gesagt, es beginnt in der Ausnüchterungszelle und das Interessante an dem Lied ist aber, und das hat meine Kollegin Marina Fleck in dem Buch, das Sie erwähnt haben, viel besser ausgeführt, als ich das jetzt kann. Aber das Interessante ist, dieses Lied handelt in erster Linie von Sehnsucht, und zwar von der Sehnsucht von irischen Migranten, die nach New York gegangen sind, in die USA gegangen sind, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und erstmal, also das suggeriert dieser Song, erstmal erfüllt sich diese Hoffnung nicht. Es ist ein Lied, das mit ganz viel Sehnsucht auch nach Zuhause, da haben wir es wieder, Heimat. Das ist ein Lied, das mit einer Sehnsucht nach Zuhause verknüpft ist, weil sich in diesem Lied Anspielungen auf irische Gedichte, auf irische Lieder finden, die man nur dann im Detail würdigen kann, wenn man so wie meine Kollegin sich da intensiv reingekniet hat. Aber diese, also es ist so eine intertextuelle Mischung aus verschiedensten irischen Versatzstücken. Und die Botschaft, die das Lied transportiert, das ist ein offenes Ende am Ende. Ja, also dass man könnte da auch reininterpretieren, dass die sich nochmal zusammenraufen an Weihnachten. Es ist auch ein Lied, das nicht nur negativ ist, sondern es wird auch wird auch getanzt und es wird sich an gute Zeiten erinnert und so. Und es ist insofern ein Lied, dass auf der einen Seite eben diese Sehnsucht nach Harmonie, Sehnsucht nach Geborgenheit, Sehnsucht nach Heimat verkörpert. Und wo diese Heimat ist, in den USA, in Irland, irgendwo anders, in unseren Herzen, das bleibt offen. Und das ist nicht klar. Und auf der anderen Seite ist es ein ehrliches Lied, weil wir alle lügen würden, wenn wir behaupten würden, an Weihnachten ist alles harmonisch und ausschließlich harmonisch. Weihnachten ist auch eine Zeit, in der Konflikte stattfinden, weil also jetzt vielleicht nicht unbedingt Leute in jeder Familie in Ausnüchterungszellen sitzen, ja, aber weil da Menschen aufeinander sitzen, die sich das ganze Jahr nicht so oft sehen. Und dann ist es eine Zeit, in der es auch um Konflikte geht. Und dass dieses Lied das mal ehrlich anspricht, anders als wir haben über Taylor Swift geredet und über die ganzen Fun-Weihnachtslieder, über All I Want for Christmas is You, und da spielt es keine Rolle. In diesem Lied schon. In diesem Lied nimmt es die zentrale Rolle ein. Und das macht dieses Lied ehrlich. Und ich glaube, das ist es, das, was es ausmacht. Neben der natürlich wahnsinnig schönen Melodie-Instrumentierung und der tollen Idee, so eine Ballade zu machen, die aber im Prinzip ausschließlich auf Schimpfwörtern aufzubauen.
Genau, und auch als Duett das Ganze noch zu inszenieren, ja, sozusagen. Herr Dr. Winkelmann, wenn es uns irgendwie gelungen sein sollte, in der letzten halben Stunde irgendjemandem, der zu Beginn mit den Augen gerollt hat beim Thema Weihnachtspop, jetzt dafür zu begeistern und zu sagen, ach na, das eine Lied, was der da erwähnt hat, da höre ich mal rein, dann ist das auch für mich schon ein kleines Weihnachtswunder und ein schöner Anlass, Ihnen Danke zu sagen für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen ein sehr musikalisches und schönes Weihnachtsfest und danke Ihnen für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank.
Alle in der heutigen Folge besprochenen Musikstücke findet ihr, genau wie die aus den drei Folgen unseres diesjährigen Advents-Specials zuvor, natürlich in unserer Playlist bei Spotify und bei YouTube. Haben wir alles für euch verlinkt in unseren Shownotes. Auch zu den letzten drei adventlichen Episoden und zur Folge von Taylor Swift, die wir auch erwähnt haben, findet ihr dort die entsprechenden Links. Ja, und wenn euch das heutige Gespräch gefallen hat, dann empfehlt unser Advents-Special oder am besten gleich den ganzen Podcast gerne weiter an Familie, Freundinnen oder Kollegen und hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts, beziehungsweise abonniert uns bitte in einem Player eurer Wahl. Das wäre ein perfektes Weihnachtsgeschenk für uns. Vielen, vielen Dank für euren Support. Stellvertretend für das ganze Team von Mit Herz und Haltung wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern ein besinnliches viertes Adventswochenende und ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Mit neuen Folgen begrüßen wir euch gerne hier wieder ab Mitte Januar bei uns im Podcast. Und für die Zwischenzeit haben wir trotzdem die ein oder andere Sache für euch vorbereitet. Es lohnt sich also immer mal der Blick in euren Podcast-Player, denn für die Zeit zwischen den Jahren haben wir mal in unserem Archiv gestöbert und ein paar echte Highlights aus den letzten 5 Jahren für euch nochmal ans Licht geholt. Herzliche Einladung also, die ein oder andere Folge mit uns zwischen den Jahren nochmal Revue passieren zu lassen. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Eine schöne restliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und bis bald.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.